Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Unsere Themen. Schon gewusst, dass eine Mafia Montezuma beim Racheakt hilft. Das Geräusch des Monats und die Zukunft der Energie. Unsere Themenreihe zum Wissenschaftsjahr 2010. Heute viele Grenzen, guter Stromfluss. Warum Dünnschicht-Solarmodule besser funktionieren, als Wissenschaftler dachten. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie. Es gibt manchmal Dinge, die funktionieren in der Praxis besser, als es selbst Wissenschaftler für möglich hielten. Ein Beispiel dafür sind neuartige Solarmodule in Dünnschichttechnologie. Aber natürlich lassen die Forscher nicht locker, bis sie auch hierfür eine Erklärung gefunden haben. Mehr dazu gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Vorher hören wir schon mal rein ins Labor am Helmholtz-Zentrum Berlin. Von dort stammt nämlich unser Geräusch des Monats.
Helmholtz-Podcast – Geräusch des Monats.
Worum es sich bei diesem Geräusch handelt, erfahren Sie am Ende des Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast – Schwerpunkt.
Auch wenn wir sie bei uns in Deutschland oft vermissen, liefert uns die Sonne jeden Tag riesige Mengen Energie frei Haus. Mithilfe der Photovoltaik lässt sich diese Sonnenenergie bekanntlich in elektrischen Strom umwandeln. Doch der Teufel steckt im Detail. Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten intensiv daran, Wirkungsgrad und Herstellungskosten der Solarzellen zu optimieren. Dazu ist es wichtig, die physikalischen Grundlagen genau zu verstehen. Hier ist Forschern am Helmholtz-Zentrum Berlin ein entscheidender Durchbruch gelungen. Denn bei sogenannten Dünnschicht-Solarzellen war es überhaupt nicht klar, warum der Strom in diesen Solarzellen so gut fließt, wie er es tut. In dieser Frage konnten die Helmholtz-Forscher aus Berlin jetzt Licht ins Dunkel bringen. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Wie kommt es eigentlich, dass Solarzellen Strom liefern, wenn sie von der Sonne beschienen werden? Das kann im Detail ganz schön kompliziert sein. Dabei ist das physikalische Grundprinzip relativ einfach. Licht fällt auf eine Solarzelle und löst negativ geladene Elektronen aus ihrem atomaren Verbund. Dort, wo das Elektron war, bleibt ein positiv geladener Atomrumpf zurück. Vereinfacht gesagt, ein Loch. So erklärt es Dr. Sascha Sadewasser vom Helmholtz-Zentrum Berlin, HZB.
Das Prinzip ist so, dass Licht von der Sonne einfällt auf ein halbleitendes Material. In dem Material werden dann zwei entgegengesetzte Ladungsträger energetisch getrennt. In einem internen Feld, was in das Material sozusagen eingebaut ist, werden dann das Elektron und das Loch, die beiden entgegengesetzten geladenen Ladungsträger, räumlich getrennt und eben in einen äußeren Stromkreis abgeführt.
Diese Ladungsträger, also die Elektronen und die sogenannten Löcher, wandern durch die lichtaktive Schicht der Solarzelle und erzeugen so einen Plus- und einen Minuspol. Dieses Grundprinzip gilt allgemein für die Photovoltaik. Dennoch gibt es Unterschiede in der Technologie. Am bekanntesten sind die bläulich schimmernden Solarzellen, die man mittlerweile auf vielen Dächern findet. Sie basieren auf der Silizium-Wafer-Technologie. Relativ neu hingegen ist die sogenannte Dünnschicht-Photovoltaik, an der die Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Berlin forschen. Hier ist die lichtaktive Schicht wesentlich dünner und kann zum Beispiel auf biegsame Plastikfolie oder Glas aufgetragen werden. Das verspricht völlig neue Anwendungen und soll zudem bald kostengünstiger sein als herkömmliche Solarzellen. Allerdings bergen die Dünnschichtmodule noch ein etwas ungewöhnliches Rätsel, denn eigentlich dürften sie gar nicht so gut funktionieren, wie sie es in der Praxis tun. Doch die Forscher am HZB haben dafür eine Erklärung gefunden. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Solarzellen, die aus einer homogenen Kristallschicht aus Silizium bestehen, finden sich auf einem Dünnschichtmodul Millionen kleiner Kristallkörner, die an ihren Stoßflächen sogenannte Korngrenzen bilden. Und die sollten eigentlich den Stromfluss ordentlich behindern.
Eigentlich ist das Überraschende, dass bei den Dünnschichtmaterialien, obwohl wir so viele Korngrenzen in dem Material haben, trotzdem so hohe Effizienzen erreicht werden. Warum verliere ich nicht den Strom, den ich generiere durch die Absorption von dem Sonnenlicht, im nächsten Schritt an der nächsten Korngrenze wieder? Und das ist eigentlich das, was seit mehreren Jahren jetzt relativ viele Forscher auf der ganzen Welt versuchen zu verstehen.
Dort, wo die Kristallkörner aneinanderstoßen, herrscht Unordnung im Kristallgitter. Theoretisch müsste an dieser Stelle der Stromfluss gestört sein, denn hier besteht die Gefahr, dass freie Elektronen sich wieder mit den positiv geladenen Atomrümpfen verbinden und damit für den Stromfluss verloren gehen. Um herauszufinden, was an den Korngrenzen tatsächlich passiert, haben die Forscher am Helmholtz-Zentrum Berlin eine künstliche Korngrenze geschaffen, die groß genug ist, um sie experimentell untersuchen zu können.
Also das, was in der realen Solarzelle auf dem Bereich von einzelnen Mikrometern passiert, wo Körner in der Größenordnung von einem Mikrometer sind, das haben wir jetzt praktisch aufgeblasen auf eine Längenskala von Millimetern und Zentimetern, wo wir zwei große Körner im Bereich von Millimetern haben, die dann durch eine definierte Korngrenze getrennt sind.
Die mit großem technischen Aufwand geschaffene Riesenkorngrenze besteht aus einem Chalkopyritkristall, ein Kupfermineral, das auch für die Dünnschicht-Solarmodule verwendet wird. Zum ersten Mal kann damit die Physik der Korngrenzen experimentell überprüft werden. Bei ihren Messungen stießen die Forscher auf einen unerwartet hohen elektrischen Widerstand, der auf eine elektronische Barriere an der Korngrenze schließen lässt.
Wir haben uns also den elektrischen Widerstand angeguckt und festgestellt, dass der nur theoretisch beschrieben werden kann, wenn man eine relativ hohe und dünne elektronische Barriere an der Korngrenze annimmt. Und zwar ist die so dünn, dass die Ladungsträger die durchtunneln können. Das ist ein quantenmechanischer Effekt. Wenn die Barriere im Bereich von wenigen Nanometern ist, können Elektronen diese Barriere durchtunneln.
Dieses Ergebnis bestätigt eine gewagte Theorie, die bislang nicht überprüft werden konnte. Tatsächlich existiert an den Korngrenzen eine elektrische Barriere, die vielen freien Elektronen sozusagen das Leben rettet. Durch einen Tunneleffekt können sie die Korngrenze trotz der elektrischen Barriere passieren. Die Barriere drückt die positiven Ladungen weg und verhindert so, dass die Elektronen sich mit ihnen verbinden und damit für den Stromfluss verloren gehen. Damit ist erklärt, warum ein Dünnschicht-Solarmodul so effizient den Strom leitet, obwohl sein Material so viele Grenzen hat. Welche Bedeutung die Entdeckung für die Zukunft der Dünnschicht-Technologie hat, mag Sascha Sadewasser vom Helmholtz-Zentrum Berlin noch nicht vorhersagen.
Für die Technologie hat es erstmal nicht so eine direkte Auswirkung, außer dass es einen Baustein im Verständnis für die gute Funktionsweise dieser Dünnschichtmaterialien darstellt. Nichtsdestotrotz könnte man sich natürlich überlegen, diesen Effekt auch gezielt sich zunutze zu machen.
Im Wirkungsgrad sind die Dünnschicht-Solarmodule den herkömmlichen Solarzellen aus Silizium noch leicht unterlegen. Doch mit dem neuen Wissen über die Physik der Dünnschicht-Photovoltaik könnte sich das vielleicht ändern. Möglicherweise lassen sich die Korngrenzen so modifizieren, dass der Wirkungsgrad der Dünnschichtmodule noch ein wenig steigt.
Wir dürfen gespannt sein, wann wir vielleicht ganze Hochhäuser sehen, deren Fassade komplett mit dieser neuen Solartechnik beschichtet ist. Unwahrscheinlich ist das nicht. Weiter geht es mit einem ganz anderen Thema in unserem Hörstück »Schon gewusst«.
Schon gewusst, dass eine Mafia Montezuma beim Racheakt hilft?
Aus dem Osten sollte sie wiederkehren, sagten alte Weissagungen voraus. Und von dort kam sie auch. Im Jahr 1519 nahm der Aztekenherrscher Montezuma die gefiederte Schöpfergottheit Quetzalcoatl freundlich und achtungsvoll bei sich auf. Ein Irrtum, den der Fürst mit seinem Leben bezahlt. Der spanische Eroberer Hernando Cortés und seine Männer brachten alles andere als Göttliches mit. Sie schleppten Krankheiten ein und entrissen dem Fürst Gold und Land. Fortan sollten alle Eindringlinge seine Rache spüren, fluchte der gestürzte Herrscher, der Legende nach, noch vor seinem Tod.
In der Tat, drei von vieren, die das Tal von Mexiko bereist haben, erleben es am eigenen Leib. Mit Magengrummeln fängt es an. Danach zwingt es die Urlauber auf einen stillen Ort. Durchfall ist die klassische Reisekrankheit, ausgelöst meist durch krankheitserregende Kolibakterien. Sie besiedeln die Darmschleimhaut, haften sich an deren Zellen und verändern deren Inneres. Das zelluläre Stützskelett wird teilweise umgebaut. Die Zelloberfläche bildet sockelartige Auswüchse, auf denen sich die Bakterien fest verankern können. Sie vermehren sich, ohne aus dem Darm gespült zu werden. Wie aber tricksen die Bakterien die Wirtszellen aus und bringen sie zu dieser hinterhältigen Mittäterschaft?
Forscher am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung haben die Kommunikationskanäle des organisierten Verbrechens aufgedeckt. Die Bakterienhandlanger machen unsere Darmzellen quasi mit Drogen gefügig. Sie schleusen zwei spezielle Eiweißstoffe hinein. Einer wandert zur Zelloberfläche, wo ihn die Bakterien von außen als eigenes Bandenmitglied erkennt. Der andere bläst Signal zum Umbau des Stützskeletts. Die Durchfallfalle schnappt zu.
Um solch einen konspirativen Plan umzusetzen, müssen die beiden Aushilfsganoven in der Zelle miteinander im Austausch stehen. Hier kommt die Wirtszelle selbst als dritter Mann ins Spiel. Die Zelle stellt IRSP53 bereit, ein Molekül, das die Aktivitäten der eingeschleusten Eiweißstoffe koordiniert. Es sammelt sich an der Zelloberfläche, direkt unterhalb der aufsitzenden Bakterien, und hat dort Kontakt zu Helfershelfer Nummer 1. Und es sorgt dafür, dass Helfer Nummer 2 den Zellskelettumbau lokal konzentriert.
Zugegeben, tagelange Badezimmerhaft ist bestimmt nicht die schönste Urlaubserinnerung. Aber es hätte schlimmer kommen können. Montezuma hätte sich statt mit der Bakterienbruderschaft auch mit dem Geheimsyndikat hämorrhagischer Viren verbünden können. Und dessen Methoden bringen einen nicht nur aufs Klo, sondern auch in den Sarg. Selbst im Scheiden hat sich der gefallene Fürst also noch großherzig gezeigt. Darüber können wir Europäer ja mal nachdenken. Zeit dafür haben wir im Fall des Falles ja genug.
Bevor dieser Podcast zu Ende geht, kommen wir noch einmal zu unserem Geräusch des Monats. Aufgenommen wurde es im Labor des Helmholtz-Zentrums Berlin. Diese Geräusche stammen von einer sogenannten Glovebox. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine große Kiste, in der sich reiner Stickstoff befindet. Aus der vorderen Glasscheibe ragen zwei große Gummihandschuhe heraus, mit denen man in die Kiste hineingreifen kann, um sauerstoffempfindliche Proben bearbeiten zu können. Beim Hinein- und Hinausziehen des Handschuhs gleichen Ventile und Pumpen jedes Mal geräuschvoll den Druckunterschied aus. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Im nächsten Monat geht es weiter mit unserer Serie zum Thema Energie. Wir hoffen, dass Sie wieder mit dabei sind. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.